Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Die Altersvorsorge ist wohl ein Thema, mit dem sich die wenigsten gerne beschäftigen. Manche Junge denken sogar, dass sie in Zukunft gar keine Pension mehr bekommen werden. Aber stimmt das wirklich? Und wenn ja, gibt es dazu Alternativen? Eine Option, das Pensionssystem anders zu gestalten, ist die sogenannte Aktienpension. Wie genau das funktioniert und ob es wirklich besser für künftige Generationen ist, darüber spreche ich in unserer heutigen Folge mit meinem Gast Bettina Pfluger, Redakteurin aus dem Wirtschaftsressort. Hallo.
Hallo Annika.
Bevor wir starten, aber noch ein wichtiger Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Podcast am besten auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Dann verpasst ihr auch künftig keine neue Folge mehr. Liebe Bettina, kannst du uns zum Einstieg einmal kurz erklären, wie unser Pensionssystem aktuell funktioniert?
Ja klar. Unser Pensionssystem in Österreich steht auf drei Säulen. Die erste Säule, das ist die größte, das ist das sogenannte staatliche Umlageverfahren. Wie funktioniert das? Jeder Erwerbstätige zahlt automatisch über seine Lohn- oder Gehaltsabrechnung jedes Monat einen bestimmten Betrag an die Pensionsversicherungsanstalt. Und auch die Arbeitgeber zahlen einen Anteil in diese staatliche Kasse ein. Und mit diesen Beträgen werden die aktuell laufenden Pensionszahlungen geleistet. Man nennt das auch gerne den Generationenvertrag, weil, salopp gesagt, immer die Jungen für die Alten, die schon im Pensionssystem drinnen sind, bezahlen. Weil immer die erwerbstätige Generation die Beiträge für die einzahlt, die ihre Pension schon genießen. Wenn sich dieser Betrag aber nicht ausgeht, dann muss der Staat hier Geld zuschießen. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist die betriebliche Vorsorge. Das ist eine freiwillige Sozialleistung des Arbeitgebers. Auch hier kann der Arbeitnehmer einen bestimmten Anteil an Eigenleistung dazuzahlen. Veranlagt werden diese Beträge durch die Pensionskassen. Wenn ein Arbeitsverhältnis beendet wird, bleibt dieser Anspruch aber immer aufrechterhalten. Und die dritte Säule, das ist die private Vorsorge. Da kann eigentlich jeder für sich so gestalten, wie er möchte. Ob man jetzt Geld am Sparbuch legt oder einen Fondssparplan sich nimmt, einen ETF, eine Lebensversicherung, ein ganz bunt gemischtes Depot mit Krypto oder sonstigen Veranlagungen. Das ist eine individuelle Ausgestaltung. Und natürlich auch von den Möglichkeiten hängt das ab, die ich habe, mir Finanzressourcen zur Seite zu schaffen, um meine Vorsorge anzusparen. Banken und Versicherungen bieten diesbezüglich auch unterschiedliche Produkte an. In jedem Fall schadet eine Beratung hier nicht.
Jetzt hast du schon die drei Säulen erwähnt. Wie viel Pension bekommt man denn so im Schnitt in Österreich, also wenn wir jetzt nur auf diese staatliche Pension schauen?
Also im Jahr 2022, das sind die Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, haben Frauen im Durchschnitt 1.313 Euro und Männer 2.229 Euro brutto als Alterspension bekommen.
Das ist natürlich ein sehr deutlicher Unterschied, den du angesprochen hast. Darüber werden wir nachher nochmal genauer sprechen. Jetzt blicken wir nochmal eben auf das aktuelle Pensionssystem. Das bereitet ja vielen Leuten auch Sorge. Also da gibt es ja oft, wie du schon gesagt hast, zahlen ja die arbeitenden Menschen für die, die schon in Pension sind. Und man weiß ja, der Anteil der Arbeitenden wird weniger. Die Menschen in Pension werden mehr. Da sagen halt viele, geht sich das denn überhaupt noch aus? Ist diese Kritik berechtigt?
Ja, die Kritik ist berechtigt und die Sorgen auch. Die staatliche Pension kostet die Republik zweifelsohne viel Geld. Und die Pensionszahlungen oder diese Zuzahlungen zum System gehören eigentlich zu den größten Posten im staatlichen Haushaltsbudget. Der Steuerzuschuss, der eben diese fehlenden Einnahmen für die Pensionszahlungen ausgleichen muss, steigt seit vielen Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2022 hat der Staat 22,8 Milliarden Euro in das System zuschießen müssen. Und es wird erwartet, dass im Jahr 2025, und das ist bitte nächstes Jahr, der Zuschuss vom Staat erstmals die 30 Milliarden Euro Schwelle überschreiten wird. Fakt ist, je weniger die Menschen im aktiven Erwerbsleben teilnehmen, desto weniger Beiträge fließen auch in dieses System. Und je weniger gearbeitet wird, weil wir Debatten haben über Vier-Tage-Woche, über Work-Life-Balance, je weniger gearbeitet wird, desto geringer sind natürlich auch die abgeführten Beträge. Und je mehr der Staat für diese Pensionen zuschießen muss, desto weniger Geld bleibt ihm für andere wichtige Themen wie zum Beispiel Pflege oder Bildung.
Gibt es denn Alternativen zu diesem Modell dann oder was sind denn Möglichkeiten, die man da ausschöpfen könnte? Es gibt ja bestimmt in anderen Ländern auch andere Modelle oder wo funktioniert es vielleicht besser als bei uns und was genau sind denn da Beispiele?
Also weil der erste Blick ja immer gleich zu den Nachbarn nach Deutschland ist. In Deutschland ist das Pensionssystem sehr ähnlich dem in Österreich. Auch dort gibt es diese schon drei erklärten Säulen. Die Durchschnittspension ist in Österreich aber um ein paar hundert Euro höher als jener in Deutschland. Das hat was damit zu tun, wie die Pensionsbeiträge berechnet werden und geht jetzt dann schon sehr ins Detail. Gerne wird dann immer auch in den Norden geblickt, nach Schweden zum Beispiel. Die haben ein geteilteres Pensionssystem. Das funktioniert so. Dort werden auch während des Erwerbslebens Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern automatisch abgezogen. Und dieses Geld wird dann aber aufgeteilt. Der überwiegende Teil wird auf einem persönlichen Pensionskonto gutgeschrieben und der kleinere Teil wird vom Staat am Kapitalmarkt veranlagt. Und wie dieses Geld veranlagt wird, da können die Schweden aus unterschiedlichen Fonds wählen. Und während die Höhe der staatlichen Pension in Österreich ja stabil bleibt und auch alle Jahre inflationsangepasst wird, ist das in Schweden aber anders. Denn die Pensionshöhe ergibt sich, indem das am Pensionskonto angesparte Kapital auf die erwartete Pensionsdauer aufgeteilt wird. Wer also früh zu arbeiten aufhört, bekommt auch eine entsprechend niedrigere Auszahlung. Und auch bei steigender Lebenserwartung sinkt folglich irgendwann die Pensionshöhe. Es gibt in Schweden aber auch eine Mindestpension, die durch den Staat durch Zuschüsse garantiert ist.
Ja, die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele stellen, ist denn diese Aktienpension in Schweden, die du gerade beschrieben hast, sicherer als die aktuelle gesetzliche Pension, die wir haben? Es gibt ja jetzt eben schon immer mehr junge Leute, die denken, dass unser Rentensystem eben für sie gar nichts mehr bereithält.
Also diese Aktienpension ist ja keine neue Idee und taucht als Alternative immer wieder auf, auch in der Debatte in Österreich. Es würde dann so funktionieren, wie eben gerade beschrieben im Beispiel von Schweden. Ein kleiner Teil der Pensionsbeträge, den eben Erwerbstätige und Arbeitgeber in die Pensionsversicherung einzahlen, würde in einen Fonds investiert, der am Kapitalmarkt veranlagt. Dieser Fonds soll möglichst breit gestreut veranlagen. Die Junos haben zum Beispiel vor einem Jahr diese Idee für Österreich wieder ventiliert, ebenso die junge ÖVP.
Müsste man sich dann aber gar keine Gedanken mehr um eine private Altersvorsorge machen, weil ja eigentlich dann der Staat schon für mich veranlagt? Oder ist es vielleicht sogar in Schweden so, dass die Leute sich dann sogar noch mehr mit dem Thema beschäftigen, weil man ja dann auch auswählen muss und sich damit auseinandersetzen muss, gezwungenermaßen?
Also ich würde sagen, nein, die Verantwortung für die eigene Vorsorge kann man damit nicht aufgeben, weil diese Aktienpension würde ja nur dafür sorgen, dass das aktuelle Umlaufverfahren auf stabileren Beinen steht oder die finanzielle Last vom Staat hier abgefedert wird. Der Staat würde Geld am Kapitalmarkt dazu verdienen und die erste Säule des Pensionssystems würde dann sozusagen auf zwei Füßen stehen, aus den automatisch abgezogenen Beiträgen der erwerbstätigen Bevölkerung und aus den Renditen, die durch die Veranlagung erzielt werden. Jetzt muss man dazu sagen, am Kapitalmarkt geht es auch nicht immer nur nach oben. Es kann auch Krisen geben und schlechte Jahre. Wer aber ganz breit veranlagt, da sollte nicht so viel schief gehen. Also es wäre schon eine Alternative für den Staat, darüber nachzudenken, ob er nicht auch Geld vom Kapitalmarkt hier beziehen kann. Es würde den Staat auf alle Fälle entlasten und es würde mehr Geld bleiben für eben Bereiche, wie schon angesprochen, Pflege oder Bildung. Beides sind ja Bereiche, wo wir wissen, dass sie aktuell an ihre Grenzen stoßen. Um jetzt die eigene Altersvorsorge anzustoßen, haben die Neos zuletzt ja auch das Chancenkonto ins Spiel gebracht. Die Idee dahinter ist, dass jeder 18-Jährige ein Konto erhält, auf dem 25.000 Euro liegen. Das soll den Grundstein bilden für eine eigene Veranlagung zur Altersvorsorge. Entnommen werden kann Geld nur für Ausbildungszwecke, beim Erwerb einer Immobilie oder für die Gründung eines Unternehmens. Warum gibt es diese drei Ausnahmen? Weil man davon ausgeht, dass gut ausgebildete Menschen mehr verdienen und damit auch in der Pension nicht in die Altersarmut rutschen. Zudem liegen gut ausgebildete Menschen dem Staat auch weniger oft auf der Tasche. Und wer eine Immobilie erwerben kann im Laufe seines Erwerbslebens, zahlt im Alter nur noch die Betriebskosten. Und das ist auch eine finanzielle Entlastung, wenn man keine Mieterhöhungen mehr mittragen muss, weil die Pension ja im Alter kleiner ist als das Einkommen während der Erwerbsphase. Und wer erfolgreich ein Unternehmen gründet, erhöht natürlich ebenfalls die Chancen auf ein finanziell ausgeglicheneres Leben. Beschlossen sind in Österreich weder die Aktienpension noch solche Ideen wie das Chancenkonto, aber es wird immer wieder sehr offen und breit darüber diskutiert.
Ja, das Thema Chancenkonto hatten wir tatsächlich auch schon in einer separaten Folge, die könnt ihr euch gerne bei uns anhören. Jetzt haben wir vorher auch schon gehört, Bettina, du hast gesagt, zwischen den Geschlechtern gibt es eine sehr große Diskrepanz, wenn man auf die Pensionen schaut. Das liegt ja vor allem an der ungleichen Verteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern, also eben Haushalt, Kindererziehung etc. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier gegenzusteuern, wenn man auf die Pension schaut? Also es gibt da ja auch Alternativen, oder?
Genau, du hast recht, es sind noch immer die Frauen, die vermehrt in Teilzeit arbeiten. Das kann unterschiedliche Gründe haben, sei es die Kinderbetreuung, die nicht anders funktioniert, weil wir dürfen nicht vergessen, vor allem in den ländlichen Regionen haben die Kindergärten oft nicht den ganzen Tag offen, so wie wir das aus Wien kennen. Und es sind auch immer noch die Frauen, die innerhalb der Familie für die Angehörigen Pflegearbeit übernehmen. Und weil Frauen in manchen Bereichen immer noch schlechter verdienen als die männlichen Kollegen, sind es in Partnerschaften dann natürlich auch die Frauen, die die Gehaltseinbuße hinnehmen und zu Hause bleiben oder weniger arbeiten. Und das wirkt sich später natürlich auf die zu erwartende Pension aus, weil die Höhe der Pension steht ja im Verhältnis zur Höhe dessen, was man im Erwerbsleben als Einkommen gehabt hat. Eine Möglichkeit, hier für einen kleinen Ausgleich zu sorgen, ist das sogenannte Pensionssplitting. Was passiert dabei? Nach der Geburt eines Kindes können bis zu 50% der Pensionsgutschrift des berufstätigen Elternteils auf den Partner übertragen werden, der sich für die Kindererziehung zurücknimmt und halt auf einen Teil seines Einkommens und damit auch auf seiner Pensionsanrechnung verzichtet. Dieses System des Pensionssplitting gibt es seit 2005, ist aber noch sehr wenig bekannt und wird immer noch sehr wenig genutzt. Deswegen gibt es auch in Österreich eine Debatte darüber, dass dieses Splitting automatisiert wird. Beschlossen ist aber auch das noch nicht. Und man muss sich hier auch gar keine Eile antun. Wer das im Zuge einer Geburt oder der ersten Lebensjahre nicht bedenkt oder noch nicht gewusst hat, das Pensionssplitting kann bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des Kindes noch durchgeführt werden. Also das kann man aufholen, wenn man das rund um die Phase der Geburt vergessen hat.
Und zum Abschluss würde mich noch interessieren, du hast ja vorher auch schon angesprochen, die private Altersvorsorge kann man nicht hinten anstellen oder mit der sollte man sich trotzdem befassen. Jetzt weiß man schon, in Österreich sind ja die Leute prinzipiell eher zurückhaltend, was das angeht. Hast du vielleicht Tipps für uns, für all jene, die jetzt damit anfangen wollen?
Es ist interessant, in Österreich alle hätten immer nur gerne Geld, aber keiner redet gerne darüber. Deswegen tun wir es. Also ich finde, da gibt es so grundsätzliche Leitlinien im Finanzwissen und die gelten immer noch oder sind einfach eine Leitlinie. Das Erste, was man sich erschaffen sollte, ist der sogenannte Notgroschen. So abgedroschen der Begriff auch ist, aber es ist einfach wichtig, 2 bis 3 Monatsgehälter fix auf der Seite zu haben, damit Ausgaben wie die kaputte Waschmaschine nicht zu einer finanziellen Last werden. Weil das ist etwas, das gehört schnell ersetzt, da muss man in die Tasche greifen dafür. Dafür kann man sich absichern. Das verschafft eine gewisse finanzielle Flexibilität. Dieses Geld würde ich auf ein Extrakonto legen und wirklich nur im Notfall angreifen. Zusätzlich würde ich ein Sparkonto einrichten für Wünsche und Anschaffungen, damit man sich auch ab und zu was gönnen kann und vielleicht jetzt nicht überlegen muss, ob ich das jetzt gleich oder erst nächstes Monat, einfach mal so für einen spontanen Wunsch auch. Und dann kommt es halt sehr auf die individuellen Möglichkeiten an, wie viel Geld man verdient, wie hoch die Fixkosten sind und was dann eigentlich noch bleibt, weil das ist schon ein Punkt, die Vorsorge muss man sich auch leisten können. Wer auf Sicherheit bedacht ist, kann zum Beispiel an eine Lebensversicherung denken, weil man mit einem Erleben-Ableben-Modell zum Beispiel auch ein Kind oder einen Partner mit absichern kann. Fondssparpläne können auch helfen, dass man über viele Jahre mit kleinen Beträgen schon was anspart, nämlich auch am Kapitalmarkt anspart und eine Rendite mitnimmt. Fondssparpläne gibt es schon ab teilweise 50 Euro. Und wer mehr Geld für die Vorsorge zur Verfügung hat, kann sich natürlich ein bunt diversifiziertes Portfolio zusammenstellen, wo auch Bitcoins oder alternative Anlagen drinnen sind. Man kann dann wirklich bunt zusammenstellen. Wichtig ist immer nur, dass man sich mit der Veranlagung, die man gewählt hat, auch wirklich wohlfühlt.
Ja, super. Vielen Dank für deine Tipps und die Expertise.
Gerne.
Mit dem Thema Pension wird sich die Politik also in Zukunft noch einigermaßen intensiv befassen müssen. Aber auch jede und jeder Einzelne von uns ist gefragt, sich mit der Altersvorsorge zu beschäftigen, auch wenn das zunächst noch in weiter Ferne scheinen mag. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen und ihr konntet davon etwas mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.